Die Radio Wissen. Update.
Mit dem heute beschlossenen Gesetz eröffnen wir allen, die auf Dauer hier leben werden, die Möglichkeit, sich aktiv in unser Land einzubringen. Aber wir fordern es auch von Ihnen.
Das ist es, worum es der Regierung beim neuen Integrationsgesetz geht. Fördern und fordern. Heute hat die Bundesregierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Maike Rosenplänter.
Update.
Deutschland bekommt ein Integrationsgesetz. Es ist das erste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein großer Erfolg, findet Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich glaube, das ist ein Meilenstein, dass der Bund ein Integrationsgesetz verabschiedet. Ein Integrationsgesetz unter der Maßgabe fordern und fordern deutlich macht, dass wir Angebote bereithalten, diese Angebote auch abgestuft nach den Bleibeperspektiven, aber für alle machen.
Und auch Vizekanzler Sigmar Gabriel von der SPD findet, dass die Regelungen gelungen sind.
Erstmals sagt die Bundesrepublik Deutschland, wir gehen offensiv auf die zu, die kommen. Und schauen nicht passiv zu, was sie tun. Das ist der große Unterschied zur Einwanderungsgeschichte der letzten Jahrzehnte. Das ist ein echter Paradigmenwechsel in Deutschland.
Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass es für Flüchtlinge künftig einfacher werden soll, in Deutschland zu arbeiten. Dafür sollen auch 100.000 Ein-Euro-Jobs für sie geschaffen werden. Dabei müssen die Flüchtlinge zum Beispiel für wenig Geld bei der Essensausgabe oder beim Putzen in den Flüchtlingsheimen helfen. Das ist umstritten. Arbeitsministerin Andrea Nahles verteidigt die Pläne aber.
Wir machen hier gute Angebote. Wir machen vielfältige Angebote. Und dann muss man aber auch umgekehrt erwarten, und das ziehen wir jetzt auch durch das Ganze durch, dass eben auch die Menschen aktiv sich anstrengen und mit einbringen.
Außerdem kann durch das Gesetz einem anerkannten Flüchtling ein Wohnort zugewiesen werden. Damit soll gesteuert werden, dass die Menschen auch in die Gegenden ziehen, in denen Fachkräfte gesucht werden, die aber auf den ersten Blick nicht so attraktiv erscheinen. Außerdem sollen damit Probleme, die in der Vergangenheit entstanden sind, nicht wiederholt werden, sagt Innenminister Thomas de Maizière.
Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir wollen nicht Menschen einfach so nebeneinander herleben lassen und nicht darauf achten, dass soziale Probleme entstehen könnten. Wir wollen keine Parallelgesellschaften und keine Ghettos.
Die Bundesregierung hat also viele Punkte in das Gesetz eingebaut, die es den Flüchtlingen erleichtern sollen, hier Fuß zu fassen. Trotzdem ist es nicht nur ein Gesetz, das den Neudeutschen hilft.
Erfolgreiche Integration ist nicht allein durch gute Angebote des Staates zu machen. Auch die Menschen, die bei uns bleiben wollen, müssen ihren Teil beitragen. Und müssen vor allem unsere Werte und Vorstellungen von unserem Zusammenleben in einer freiheitlichen Gesellschaft akzeptieren.
Zum Beispiel sollen denen, die keine Integrationskurse besuchen wollen, künftig Leistungen gekürzt werden. Und die, die sich bemühen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, die sollen belohnt werden. Mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Ein Leben fürs Hierbleiben sozusagen. Und es geht auch noch mehr.
Wir belohnen auch diejenigen, die sich besonders gut und besonders schnell integriert haben. Das ist ein echtes Anreizsystem. Schon nach 3 Jahren kann man eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn man richtig gut Deutsch kann und wenn man weit überwiegend seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann.
Und damit, so de Maizière, helfen wir nicht nur den Flüchtlingen, sie helfen auch uns.
Integration dient uns allen und nicht nur den Flüchtlingen mit Bleibeperspektive. Integration liegt im ureigenen Interesse unserer Aufnahmegesellschaft.
Es gibt aber auch Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Die Bundesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, Johanna Ückermann zum Beispiel, hat das Gesetz kritisiert. Sie sagt, es sei ein erhobener Zeigefinger und keine helfende Hand. Statt endlich Weichen zu stellen für eine moderne Einwanderungsgesellschaft, orientiere sich der Entwurf in weiten Teilen an den Forderungen des Stammtisches, so Ückermann. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Meinungen über das Integrationskonzept der Bundesregierung gehen im Netz auseinander. Rudi66 meint auf tagesschau.de, wir sind ein Einwanderungsland und wenn wir jetzt den Rahmen dafür stecken, gut so. Es ist nur legitim, sich aus den vielen Flüchtlingen die herauszupicken, die sich integrieren und die nötige Qualifikation für den Arbeitsmarkt mitbringen. Die USA und Kanada gehen schon lange so vor. Du liebe Zeit findet, die Ideen sind gut, fraglich ist wie immer die Finanzierung, wenn die nicht geregelt wird, wird das Gesetz wieder versumpfen. Die Antwort gibt Dario Josinovic auf Facebook. Integration funktioniert, indem man mit deutschen Kindern zur Schule geht, nachmittags Ball spielt und wenn es warm ist, ins Schwimmbad geht. Was soll das Gelaber um Kosten? Gnom meint, zu den 100.000 1-Euro-Jobs, die entstehen sollen. Die Frage ist, was da für Arbeit angeboten wird. Die 1-Euro-Jobs für unsere ALG-2-Empfänger waren überwiegend unsinnige Beschäftigungsmaßnahmen. TVC warnt, 1-Euro-Jobs, Wohnsitzauflagen, um soziale Brennpunkte zu vermeiden, das zeigt doch, wohin die Reise geht. Die Regierung richtet sich schon auf den Umgang mit einer gewaltigen Armutswelle ein. Sean Gerd kritisiert, fein im Schlösschen tagen und gegen die Ärmsten der Armen hier die Flüchtlinge Forderungen aufwerfen. Das nenne ich nun mal eine gelungene Flüchtlingspolitik.
Was sonst noch wichtig war?
Griechenland bekommt die nächsten Milliardenhilfen. Darauf haben sich die Finanzminister der Eurogruppe geeinigt. Griechenlands Finanzminister Evklidis Tsakalotos sagte, die Einigung könne für neue wirtschaftliche Dynamik sorgen.
Es gibt Grund dafür, optimistisch zu sein, dass der Teufelskreis der Rezession in Griechenland jetzt zu Ende ist. Dass Investoren eine klare Perspektive haben, um in Griechenland zu investieren, für neue wirtschaftliche Stärke.
Griechenland bekommt weitere 10,3 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsschirm. Das Geld soll in zwei Teilen fließen. Der erste ist für Ende Juni geplant, der zweite, wenn Griechenland weitere Reformen umgesetzt hat. Außerdem versprachen die Finanzminister der Eurogruppe Schuldenerleichterungen für Griechenland. Auch das ein Erfolg in den Augen von Griechenlands Finanzminister.
Es gibt eine Einigung nicht nur über die Reformen, sondern auch über die Schulden. Das haben wir jetzt zusammen verhandelt. Ursprünglich war vorgesehen, erst die Bewertung abzuschließen und dann über Schuldenerleichterungen zu diskutieren. Jetzt haben wir ein Gesamtpaket.
Allerdings, die Schuldenerleichterungen sollen zu weiten Teilen erst 2018 konkret beschlossen werden. Die griechische Regierung hatte in den letzten Wochen Rentenkürzungen und Steuererhöhungen durch das Parlament gebracht. Das war die Bedingung für neue Kredite von den internationalen Geldgebern. Die Ukraine und Russland haben sich auf einen Austausch von Gefangenen geeinigt. Deshalb ist die ukrainische Kampfpilotin Nadja Savchenko wieder frei. Sie ist zurück in ihre Heimat geflogen worden. Das hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko auf Twitter bekannt gegeben. Trotz internationaler Kritik war Savchenko in Russland zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihr wurde vorgeworfen, am Mord an zwei russischen Reportern im Konfliktgebiet Ostukraine beteiligt gewesen zu sein. Savchenko hatte diese Vorwürfe stets zurückgewiesen. Im Gegenzug wurden zwei russische Soldaten freigelassen, die in der Ukraine inhaftiert waren. Allein gestern haben internationale Rettungskräfte wieder 3.000 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Die italienische Küstenwache berichtet, dass es insgesamt 23 Einsätze gab, an denen auch die europäische Militärmission im Mittelmeer beteiligt war. Die Menschen waren in Booten aus Nordafrika Richtung Italien unterwegs. Seit Anfang der Woche sind damit mindestens 5.600 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden. Bis vor kurzem waren die meisten Flüchtlinge, die in die EU wollten, über die Ägäis nach Griechenland gekommen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen hat sich das aber geändert, seit die Balkanroute geschlossen ist und die EU das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei bekannt gegeben hat. Jetzt ist demnach der Weg von Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien die Hauptroute für Asylsuchende.
Was noch wichtig wird.
In Japan findet ab morgen wieder ein G7-Gipfel statt. Neben der Bundeskanzlerin sind da auch die Staats- und Regierungschefs von Japan, den USA, Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien dabei. Es wird wahrscheinlich vor allem um die aktuellen Risiken für die Weltwirtschaft gehen, außerdem um den Syrienkrieg, die Flüchtlingskrise, den Klimawandel und die Terrorbedrohung.
Wissensnachrichten.
Es gibt diese Gänsehautmomente, auch bei Konzerten zum Beispiel. Viele Menschen kennen das, dass die Musik so krass ist, dass man körperlich reagiert. Aber nicht alle. Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten. Psychologen haben untersucht, wer so ein Gänsehautmensch ist. Wer ist es denn?
Also grundsätzlich die meisten sind es. Je nach Studie gehen Forscher davon aus, dass 55-85% der Menschen weltweit dieses Phänomen kennen. Und es sind in der Regel Menschen, die offen dafür sind, neue Erfahrungen zu machen.
Wie haben die Wissenschaftler das denn nachgewiesen?
Die Psychologen haben mit Menschen, die Gänsehaut bekommen bei Musik oder so einen Schauer überm Rücken, Persönlichkeitstests gemacht und geguckt, sind die besonders extrovertiert, neurotisch oder harmoniebedürftig, gewissenhaft. Bei diesen Faktoren gab es keine große Übereinstimmung. Aber bei einem Merkmal gab es einen extrem deutlichen Zusammenhang. Offenheit. Das ist einerseits eine emotionale Offenheit, also es sind Menschen, die Natur und Kunst extrem berührt, die die Schönheit stark wahrnehmen. Aber eine Studie, die vor kurzem im Journal Psychology of Music erschienen ist, die sagt, es ist vor allem eine kognitive Offenheit. Also diese Menschen besitzen eine große Vorstellungskraft, beschäftigen sich gerne intellektuell mit neuen Dingen und setzen sich intensiv mit ihren Gefühlen auseinander.
Und das hängt ja dann auch mit der Musik zusammen.
Ja, genau. Diese Gänsehautmomente kommen den Forschern zufolge vor allem vor, wenn es Brüche gibt in der Musik, also zum Beispiel Steigerungen oder Tempiwechsel. Der Musikstil ist dabei nicht so entscheidend. Also es kann Popmusik sein, Klassik, aber auch Filmmusik. Dieses Beispiel ist zum Beispiel aus der Studie. Das ist Musik von Hans Zimmer aus dem Film Kung Fu Panda. Hier ist die Steigung der Violine wohl der Moment, in dem viele Testpersonen Schauer bekommen haben. Weil die Gänsehautleute viel Fantasie haben, stellen sie sich eben vor, wie die Musik eigentlich weitergeht. Und wenn es dann unerwartete Brüche gibt, dann ist Gänsehautalarm.
Wir bleiben beim Thema Akustik. Jetzt geht es aber um ein Phänomen, das nicht wirklich so angenehm klingt. Stimmbrutzeln.
Ja, das ist wohl ein Trend in den USA, der jetzt auch die Wissenschaft beschäftigt. Stimmforscher sagen, dass seit neuestem viele Amerikanerinnen ihre Stimmen beim Sprechen so klingen lassen, als würde ein Schnitzel brutzeln oder eine Tür knarren. Auch berühmte Frauen machen das, wie Kim Kardashian, Rihanna oder Miley Cyrus. Und dieses Stimmbrutzeln oder Vocal Fry klingt so.
It's kind of like my, you know, motto.
Kim and Chloe just don't get it.
So cute.
Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Wie machen die das denn mit ihrer Stimme?
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ein Stimmforscher der Uni Texas hat auf einem Fachkongress erklärt, akustisches Alleinstellungsmerkmal sind demnach ganz kurze Pausen, die sich regelmäßig mit sprunghaft anschwellenden Lauten abwechseln. Er rät seinen Studentinnen aber, das nicht zu oft zu machen, denn eine US-Studie zu dem Thema hat ergeben, dass Frauen, die brutzelig klingen, weniger kompetent, weniger gebildet und weniger vertrauenswürdig erscheinen.
Okay, wo wir jetzt schon in den USA sind, dann können wir ja jetzt auch mal über Fastfood reden. Die Ausrede ist halt günstig, die zählt nicht mehr.
Nee, das haben allerdings Forscher aus Australien herausgefunden, wo die Menschen aber auch gerne sehr viel Tiefkühlpizza essen und Limonade trinken. Die Wissenschaftler haben sich angeguckt, was der Durchschnitts-Australier ausgeben würde, wenn er sich ausgewogen ernähren würde. Das Ergebnis, eine vierköpfige Familie kann sich sowohl in einem teuren als auch in einem günstigeren Stadtviertel gesund ernähren und würde gegenüber dem Junkfood-Speiseplan sogar noch Geld sparen, denn teuer ist vor allem Essen zum Mitnehmen und Alkohol.
Das Beste aus den Wissensnachrichten war das. Danke, Aglaya.
Und sonst in der Welt?
Die Regierung in Israel rückt weiter nach rechts. Die ultranationalistische Partei Beitenu ist dem Regierungsbündnis beigetreten. Ihr Gründer Avigdor Lieberman übernimmt den Posten des Verteidigungsministers. Ein weiterer Vertreter das Ministerium für die Aufnahme von Einwanderern. Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte Gespräche mit den Ultranationalisten aufgenommen, um seine Mehrheit im Parlament abzusichern. Ex-Verteidigungsminister Moshe Ja'alon war unter anderem deshalb letzte Woche im Streit zurückgetreten. Medien sprechen von der rechtesten Regierung aller Zeiten in Israel. An ihr beteiligt sind das konservative Parteienbündnis Likud, zwei ultraorthodoxe, eine nationalreligiöse und eine sozialkonservative Partei. Und jetzt neu die Ultranationalisten. Polen hat angefangen, Teile des letzten Urwalds Europas abzuholzen. Greenpeace berichtet, dass im Wald von Białowieża an der Grenze zu Weißrussland erste Bäume gefällt wurden. Der Wald ist an vielen Stellen seit mehreren tausend Jahren weitgehend unberührt. In Białowieża gibt es Eichen, die mehr als 600 Jahre alt sind. Außerdem leben dort zum Beispiel seltene Wildtiere wie Wisente. Der Wald ist Weltnaturerbe. Der rechtskonservativen Regierung in Polen ist es ein Dorn im Auge, dass ihre Vorgänger den Wald überhaupt bei der UNESCO angemeldet haben, weil das internationale Kontrollen mit sich bringe. Polens Regierung sagt, dass die Bäume zum Schutz vor Borkenkäfern gefällt werden. Umweltorganisationen sehen das nur als Vorwand. Tatsächlich soll es der Regierung um wirtschaftliche Interessen gehen. Im Schweizer Kanton Basel-Landschaft gibt es jetzt eine Handschlagpflicht für Schüler. Die hat die Schulbehörde erlassen. Sie besagt, dass Lehrer einen Handschlag zur Begrüßung und Verabschiedung einfordern dürfen, was in Schweizer Schulen auch üblich ist. Schüler dürfen das nicht mehr aus religiösen Gründen verweigern. Die Schulbehörde reagiert damit auf einen Fall im April, der für eine heftige Debatte in der Schweiz sorgte. Zwei muslimische Brüder hatten sich geweigert, ihrer Lehrerin die Hand zu reichen. Ihre Begründung war, dass der Islam ihnen körperlichen Kontakt zu Frauen außerhalb der Familie verbiete. Die Schulbehörde begründet die Pflicht zum Handschlag so: Das öffentliche Interesse an der Gleichstellung von Mann und Frau und der Integration von Ausländern überwiege die Glaubensfreiheit erheblich.
Wetter.
Der Sommer etabliert sich langsam. Heute Nacht noch einige Schauer im Norden, am Tag dann nur noch im Nordosten. Sonst viel Sonne bei 20 bis 25 Grad. Freitag bleibt es genauso warm, anfangs auch überall mit Sonnenschein. Zum Abend hin dann wieder Schauer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.